Die Ampel einigt sich, dass es keine Fahrverbote geben wird. Fraktionschef will die Deutschen länger arbeiten lassen. Bis zum 72. Lebensjahr. Schauen wir mal, wir haben den 15.04. Chinas nützliche Idioten. Warum Alice Weidel und Sarah Wagenknecht in Peking gefeiert werden. Die Frage ist so klar wie abwegig. Wird Alice Weidel in Zukunft ein starker Herausforderer für Olaf Scholz sein? Fragt das chinesische Online-Medium Shanghai Observer im Oktober 2023. Zitat, ich hoffe, sie kann die nächste Bundeskanzlerin werden, meint ein Nutzer auf der reichweitenstarken Online-Plattform Weibo. Zitat, es ist nicht schwer zu erkennen, dass Alice Weidel ein tiefes Verständnis der chinesischen Wirtschaft hat, jubelt ein chinesischer Wissenschaftler im Netz. Zitat, Weidel ein aufsteigender Stern in der deutschen Politik, schreibt er. In chinesischen Medien wird Alice Weidel Fraktions- und Parteivorsitzende der AfD gefeiert. Die 45 Jahre alte Politikerin ist für viele Chinesen die Stimme und das Gesicht der deutschen Politik. Dass ihre Partei in Teilen rechtsextrem ist und keine konkreten Aussichten auf einen Koalitionspartner hat, spielt dabei keine Rolle. Zitat, ihre Ansichten sind sehr pragmatisch und nicht durch ideologische und politische Korrektheit verzerrt, schreibt ein Nutzer auf Weibo. Und ein anderer ist sich sicher, Zitat, in den westlichen Ländern gibt es zu wenig politische Parteien, die China so nüchtern und korrekt und normal wahrnehmen. Auch Chinas Staats- und Parteienmedien sind angetan von der prominenten Rechtspopulistin mit internationaler Ausstrahlung, die sogar von der britischen Financial Times interviewt wurde. Zitat, Weidels Ansichten sind mit dem deutschen Wertekanon unvereinbar und ihre starke Ausstrahlung wurde von vielen chinesischen Internetnutzern gelobt. Ich weiß nicht, was der Akzent gerade aus mir rausgekommen ist. Schreibt Guanxia, das nationalistische Shanghaier Online-Medium versteigert sich zu einem zweifelhaften Lob. Aufgrund ihrer Lebenserfahrung in China ist Weidel eine der wenigen Politikerinnen, die China objektiv sehen können. Nur die, die uns positiv betrachten, sind die, die objektiv ist. Das ist offensichtlich. Offensichtlich! Dabei warnt der Verfassungsschutz bereits im Juni 2023 so deutlich wie noch nie vor Gefahren für deutsche Unternehmen durch chinesische Spionage. Von Risikominimierung will die AfD trotzdem nichts wissen. Nach der ersten Delegationsreise der Bundestagsfraktion in die Volksrepublik macht deren AfD-China-Experte Peter Felser unmissverständlich klar, die Risking und Entkopplung sind keine europäischen oder gar deutschen geopolitischen Strategien. Für uns ist der Handel mit China zu wichtig, als dass wir uns in neue Auseinandersetzungen hineinziehen lassen. Und Weidel sagt, unsere chinesischen Gesprächspartner waren uns gegenüber sehr offen und interessiert, waren auch sehr gut über unsere Arbeit in Berlin informiert. Sie haben sogar den Hitlergruß gemacht, als sie uns gesehen haben. Eine der Aussagen habe ich gerade hinzugedichtet. Welche es war, sage ich nicht. Gut. Die Vermögensverteilung in Deutschland. Vielleicht muss man sich Deutschland als Wirtshaus vorstellen. Dort sehe es dann so aus. 10 der insgesamt 20 Gäste sitzen vor leeren Tellern. Ab und zu bestellt jemand eine Apfelschorle. 9 weitere Gäste haben immerhin eine Suppe vor sich und ein kleines Bier. Und dann ist da dieser eine Gast. Er hat nicht nur einen eigenen Tisch, sondern einen ganzen Nebenraum für sich. Eine Köstlichkeit nach der nächsten tragen die Kellner hinein. Spargelsuppe, Trüffelhuhn, zur Vorspeise dann Kaviar auf Kalbstatar und flaschenweise Champagner. So ungefähr lässt sich verbildlichen, wie die Vermögen in Deutschland verteilen sind. Die untere Hälfte hat fast nichts. Die mittleren 45% haben ein bisschen was. Und die reichsten 5% gehört so viel wie allen anderen zusammen. Dafür gibt es auch ein Beispielbild, das ich sehr anschaulich fand. Deswegen zeige ich es euch kurz an dieser Stelle. Die Konzentration an der Spitze. Die reichsten 5% besitzen fast so viel wie die gesamte restliche Bevölkerung. Also die unteren 95, 8.500 Milliarden und die oberen Prozent, 8.000 Milliarden. Was ich mich frage ist, warum greift denn da die Trickle-Down-Economy nicht? Lesen wir mal weiter. Damit ist Deutschland so ungleich wie kaum ein anderes Land in Europa. Das zeigen Daten, die die Europäische Zentralbank veröffentlicht hat. Erstmals lässt sich so die Verteilung von Vermögen in zahlreichen EU-Ländern vergleichen und die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte nachzeichnen. Bis Ende 2023. Mit 48% des Gesamtvermögens haben die reichsten 5% in Deutschland demnach deutlich mehr als in Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden. Lediglich Lettland und Österreich und Litauen sind Vermögen noch stärker konzentriert. Das sieht dann so aus. Also, wie viel besitzen die obersten 5% am gesamten Nettovermögen? Lettland 54, Österreich 53, Litauen 51 und Deutschland fast auf dem Podium! EU-Länder übergreifend 48%. Da mag euch der ein oder andere Influencer sicherlich sagen und auch Finanzminister, dass das mit dem Bürgergeld und die Tatsache, dass man fürs Nichtstun da echt zu viel bekommt, einigermaßen frech ist. Das mag euch der ein oder andere sagen. Aber das hier sieht mir aus, als gäbe es da auf der anderen Seite des Pendels ein gewisses Problem. Oder? Gucken wir mal weiter. Von 2015 bis 2017 ist der Vermögensanteil der reichsten 5% gesunken. Seither steigt er wieder kontinuierlich an. Das liegt zum Teil daran, dass jene Anlagenformen, in der Reiche ihr Geld bevorzugt stecken, stark an Wert gewonnen haben. Was sind es? Vor allem Immobilien und Unternehmensanteile. Diese zwei Dinge. Die wachsende Ungleichheit hat aber auch mit dem Steuersystem zu tun. Sie ist also politisch gewollt. Die Mittelschicht kann sich meist nur Vermögen aufbauen, indem sie einen Teil ihres durch eigene Arbeit verdientes Lohns zurücklehnt. Einkommen werden in Deutschland allerdings vergleichsweise stark besteuert. Deswegen bleibt so wenig zum Sparen. Wer schon Vermögen hat, kann das hingegen relativ einfach vermehren. Auf Kapitalerträge erhebt der Staat nur eine Abgeltungssteuer von 25%. Eine Vermögensteuer gibt es seit 1997 nicht mehr. Auch Erbschaften bleiben wegen zahlreicher Ausnahmen und Freibeträge oft steuerfrei. Zitat: Die Vermögensungleichheit kommt vor allem durch die Konzentration von Betriebsvermögen zustande. Also diese mittelständigen Unternehmen. Sagt Benjamin Braun, der am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln arbeitet und die Vermögensdaten der EZB analysiert hat. Zitat: Da hilft es natürlich, dass bei der Vererbung von Betrieben keine Steuern fällig werden. Hä? Aber wir waren doch letztens, hat sich doch diese Frau dahingestellt und hat gesagt, dass sie Angst davor hat, so viele Steuern zu zahlen. Aber in Wirklichkeit bezahlt die ja gar keine Steuern. Könnt ihr euch erinnern, die junge Dame, die beim Parabelritter in der Talkshow war und bei der FDP auch Mitglied ist, die dann gesagt hat, dass mit ihrem mittelständigen kleinen Unternehmen, das ein paar hundert Mitarbeiter hat, dass sie immer wieder Angst hat vor der es klingt gelogen, ehrlich gesagt. Naja, ist ja nicht so schlimm, sie ist ja nur reich. Da ließe sich eine Erbschaftssteuer auf Betriebsvermögen ja durchaus so gestalten, dass sie den Fortbestand des Betriebs nicht gefährde. Okay, die obersten 5% leben von ihren Unternehmen. Wie sieht das denn jenseits davon aus? Dort gibt es jene, die nichts haben und die, die immerhin ein bisschen was haben. Der Unterschied lässt sich leicht erkennen. Am Eigenheim. Knapp die Hälfte aller Haushalte in Deutschland hat laut Statistischem Bundesamt Häuser, Wohnungen oder Grundstücke gekauft. Wer eine Immobilie besitzt, kommt im Durchschnitt auf 10-mal so viel Vermögen wie jemand ohne Immobilie. Diese Diskrepanz ist in den vergangenen Jahren sogar noch gewachsen. 2011 betrug das Verhältnis nur 8:1. Inzwischen lag ein spektakulärer Boom am Immobilienmarkt, der Eigentümer kräftig Wertezuwachs bescherte. Das Problem mit der Ungleichheit fängt also schon damit an, sie überhaupt zu vermessen. Diese Daten zusammenzutragen, war die Zentralbanker gar nicht mal so einfach. Für Deutschland hat das die Bundesbank gemacht. Denn weil Vermögen nicht versteuert werden, haben die Finanzämter dazu kaum Angaben. Immerhin wissen die Bundesbank und das Statistische Bundesamt relativ genau, wie viel Vermögen in Deutschland insgesamt vorhanden ist. Aber nicht, wem es gehört. Um das herauszufinden, startete die Bundesbank zunächst eine repräsentative Befragung. Doch als sie die Angaben aller Befragten zusammenzählte, fehlten gegenüber dem vorher ermittelten Gesamtsummen etwa 2000 Milliarden Euro.
Also, diese dreckigen Arbeitslosen, Die sollen wie viel kriegen? 563 Euro im Monat? Puh, Spuck, das gibt's ja nicht, diese Faulen.
Das Problem ist nämlich, Superreiche sind für Umfragen nur sehr schwer zu erreichen. Insbesondere, wenn es um ihr Geld geht. Also, es gibt halt für Superreiche nicht so ein praktisches Amt, wo Leute hingehen für den Fall, dass es ihnen mal passiert oder sie müssen. Und dann erfasst das Amt jegliche Vermögenswerte, damit man herausfinden kann, wie, warum und was die eigentlich haben. Komisch. Die Bundesbanker verwenden daher also eine weitere Quelle. Sie werteten Reichenlisten aus, wie sie etwa das Manager-Magazin regelmäßig veröffentlicht. Mit diesen Angaben und einem statistischen Modell gelang es, eine plausible Vermögensverteilung zu erstellen, die in der Summe auf den richtigen Gesamtwert betrommt. Wie lässt sich die Ungleichheit also reduzieren? Die Antwort darauf ist eigentlich einfach. Okay. Chat, ich möchte, dass ihr euch festhält. Für den Fall, dass hier irgendjemand ist, der die FDP wählt, oder auch nur in irgendeiner Form Angst hat vor Arbeitslosen, der muss jetzt sehr stark sein. Sehr stark. Wie lässt sich die Ungleichheit also reduzieren? Die Antwort darauf ist sehr einfach, aber politisch schwer durchzusetzen. Zitat. Nicht, dass man denkt, ich bin eine linke Socke und ich dichte das wieder hervor. Hohe Vermögen und große Erbschaften müssten stärker besteuert werden. Listen and repeat. Hohe Vermögen und große Erbschaften müssen stärker besteuert werden. Schwieriger hingegen ist es dagegen, auf der anderen Seite der unteren Schichten zu einem Vermögen zu verhelfen. Langfristig könnte es sinnvoll sein, das Steuergeld der Reichen etwa in Bildungswesen zu investieren, um den Aufstieg zu erleichtern. Oder in staatlichen Wohnungsbau, der Immobilien erschwinglicher machen könnte. Es gibt auch Konzepte für eine direkte Umverteilung durch, listen and repeat, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es gibt Konzepte für eine direkte Umverteilung durch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Oder ein Erbe für alle. Ein höherer Mindestlohn und eine Stärkung der Gewerkschaften könnte Unternehmen dazu zwingen, einen größeren Teil ihrer Umsätze an die Belegschaft zu verteilen, statt die Eigentümer zu stärken. Jede einzelne Maßnahme wäre nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es braucht alles davon. Ha? Alles. Es braucht alles davon. Und dann sitzt du also in diesem Wirtshaus, siehst diesen Mann, der einen eigenen Raum hat. Wichtig zu sagen, dass der ein Mann ist. Er ist weiß und er kriegt alle möglichen Leckereien geliefert. Und du guckst in den Raum rein. Der Mann guckt dich an, sieht deinen Blick und bittet das Personal, deinen Tisch zu versetzen, weil er Angst davor hat, dass du ihm eines seiner Gerichte wegnimmst. Well, well, well. Fraktionschef Christian Dürr will die Deutschen länger arbeiten lassen. Bis zum 72. Lebensjahr, wenn man kann und will. Derweil wirft der liberale Generalsekretär Dijer Saray den Grünen Wohlstandsvernichtung vor. Die FDP-Bundesfraktion will die geplante Rentenreform um die Einführung einer Flexi-Rente erweitern. Oder die Flexi-Rente. Und einen Renteneintritt weit über das bisherige Eintrittsalter von 67 Jahren hinaus ermöglichen. Konkret betrachtet Dürr eine Ausweitung des flexiblen Rentenbeginns bis auf 72 Jahre ins Gespräch zu bringen. Warum sollte ich jemanden verbieten, mit 70 oder 72 zu arbeiten? Das wäre doch verrückt. FDP-Generalsekretär Bijan Dejir äußerte sich ebenfalls in einem Gespräch mit der Bild-Zeitung. Oh mein Gott, das kann ja nur richtig gut sein. Er forderte die Grünen auf, ihre Blockade zu beenden und warf ihnen Wohlstandsvernichtung vor.
Die Grünen müssen ihre Blockade beim Klimaschutzgesetz zügig aufgeben. Aus dem planwirtschaftlichen Klimaschutzgesetz der Ära Merkel muss endlich ein marktwirtschaftliches, praxistaugliches werden.
Ansonsten riskieren die Grünen massiven Ferienfrust bei Millionen Bürgern und weiteren wirtschaftlichen Schaden für unser Land. Ironischerweise ist die Partei, die mit am wenigsten zur Einheit der Regierung beiträgt und der man, wenn es darum geht, wirtschaftlichen Schaden auszuüben, wirklich einiges vorwerfen kann. Nun sind es nicht die Grünen. Aber ich möchte dazu sagen, dass wir uns nur noch ein Jahr mit der FDP auseinandersetzen müssen, voraussichtlich. Wenn es um die Wahlergebnisse geht, werden die nicht mal mehr in der Opposition tätig sein und so einen kleinen, naja, so eine kleine Pause machen einfach. Ich denke, man kann der FDP einfach jetzt schon sagen, diese Pause haben sie auch verdient. Es bleibt aber immer noch offen, ob das wirklich hoffentlich, ich hoffe es ja, passieren wird. Vielleicht können die dann irgendwie ein paar Recherchen zu Wasserstoff machen oder zum Umbau von einem Porsche-Motor, dass der erkennt, wie viel Treibstoff er aus erneuerbaren Energien getankt hat. Einfach sowas. Vielleicht kriegen die das raus. Ne? Was auf jeden Fall feststeht, die FDP darf nie wieder mitregieren. Zweifelsfrei. Zollbilanz bezüglich Schwarzarbeit. Der Zoll hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben Schwarzarbeit mit einem finanziellen Schaden von rund 615 Millionen Euro aufgedeckt. Dabei gehe es um nicht gezahlte Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, nicht gezahlte Mindestlöhne und zu Unrecht erhaltene Sozialleistungen. Die Dunkelziffer der wirtschaftlichen Schäden durch Schwarzarbeit dürfte allerdings deutlich höher liegen. Finanzminister Christian Lindner sagte, in Deutschland werde nach wie vor zu viel und zu oft schwarz gearbeitet. Das sei nicht nur für den Staat und dessen Einnahmen ein Problem, sondern auch für die ehrlichen Kaufleute. Lindner verteidigte die Kontrollen des Zolls, die es bundesweit auch ohne konkreten Verdacht nahezu täglich gäbe. Die Prüfungen dienten dem Zweck, die Fairness des Wettbewerbs in den sozialen Marktwirtschaft zu garantieren. Marktwirtschaft! Ja, ja. Ich glaube auch, die Dunkelziffer wird um ein Vielfaches höher liegen bei Schwarzarbeit. Ich glaube, Ansätze zum Schwarzarbeit minimieren sind vor allen Dingen gleich irgendwo Ansätze, das Bargeld irgendwie rauszuholen. Ne? Also Bargeldnutzung einschränken bedeutet Schwarzarbeit einschränken, sowas. Das könnte ein Indikator sein. Ansonsten Steuersenkung. Das ist auch ein Hebel, um Schwarzarbeit zu regulieren, denke ich. Und da ist Christian Lindner sicherlich der richtige Mann für.
Steuersenkung.
Die Ampel einigt sich auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes. Monatelang hatten die Ampelparteien miteinander gerungen. Jetzt steht die Einigung. Das Klimaschutzgesetz soll reformiert werden. Zudem verständigten sich die Fraktionen auf ein Solarpaket. Die Bundesfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf eine lang umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes und ein Paket zur Förderung der Solarindustrie geeinigt. Maschallah. Das teilten Vertreter der drei Fraktionen am Montag in Berlin mit. Mit der Einigung dürften weitreichende Eingriffe wie Wochenendfahrverbote für Autofahrer, um Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, vom Tisch sein. Davor hätte unlängst Volker Wissing, der Verkehrsminister, davor gewarnt. Zitat, durch die Abschaffung der jährlichen Sektorenziele im Klimaschutzgesetz ist sichergestellt, dass es keine Fahrverbote geben wird, erklärte Fraktionsvize von der FDP Lukas Köhler. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes stellen wir die deutsche Klimapolitik von Kopf auf die Füße. Denn ab sofort zählt nur noch, dass die Klimaziele insgesamt erreicht werden und nicht mehr, an welcher Stelle die Emissionen reduziert werden. 2028 wird außerdem überprüft, ob auch die übrigen Regelungen mit Klimaschutzgesetz abgeschafft werden können. Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden betonte, das neue Klimaschutzgesetz bindet die Bundesregierung erstmals. Konkrete Klimaschutzmaßnahmen auch für die Zeit von 2030 bis 2040 aufzustellen. Erneut die Verbindlichkeit jedes Sektors und wird CO2-Einsparung intelligenter gemessen. Mit Blick auf das wesentlich strengere Klimaziel 2040 muss besonders im Bereich Verkehr mehr passieren. Mit dem Solarpaket soll bürokratische Hürden für den Ausbau der Sonnenenergie in Deutschland fallen und so der Ausbau vorangetrieben werden. der Betrieb von Balkonkraftwerken und auch die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaikstrom in Mehrfamilienhäusern soll einfacher werden. Auch die Möglichkeit für die Errichtung von Solaranlagen auf Äckern und Feldern soll erweitert werden. Im Gespräch war zuletzt auch eine finanzielle Förderung der heimischen Solarindustrie, die die FDP allerdings abgelehnt hat.
Naja, wir können das ja in China kaufen. Wir müssen das nicht in Deutschland herstellen.
Diese Partei ist einfach ein Haufen Scheiße. Mehrere Solarunternehmen erwägen angesichts der aktuellen Misere, ihre Produktion in Deutschland einzustellen. Als Grund wird genannt, dass chinesische Hersteller den Markt mit Modulen zu Dumpingpreisen fluten. Zitat: Es wird keinen Resilienzbonus geben, um einzelne Unternehmen auf Kosten der Allgemeinheit zu subventionieren. Stattdessen können sich die Menschen auf deutlich weniger Bürokratie und schnellere Verfahren freuen, wenn sie sich eine Solaranlage anschaffen wollen. Mein Gott. Ich meine, was soll schon passieren, wenn wir in der Vergangenheit uns auf ein autokratisches System verlassen haben bei der Belieferung von technisch bzw. fossilen Brennstoffen in dem Fall und jetzt auf ein anderes autokratisches System verlassen bei einem ziemlich wichtigen Stoff, meine ich, also anderen, aber wichtig?
Ist ja nicht so, dass die eventuell ins Auge fassen, ein anderes Land zu überfallen und man unter Umständen darüber nachdenken muss, was passiert, wenn da die erste Patrone eingeladen wird.
An dieser Stelle muss man aber sagen, da hat weniger die FDP was mit zu tun. Da möchte ich, ganz besonders meinen persönlichen Gruß an Peter Altmaier von der Union richten, der 2013 entschieden hat,
also diese erneuerbaren Energien, die brauchen wir noch nicht so sehr fördern, denn das Gas, das ist so günstig, das Gas, da wird schon nichts passieren.
Tja, Überraschung. Das Bundeskabinett hatte die Reform des Klimaschutzgesetzes bereits im vergangenen Juni verabschiedet, das Solarpaket im August. Seither wurde über beides im Bundestag beraten. Eine außergewöhnlich lange Zeit. Insbesondere Grüne und SPD fürchteten beim Klimaschutzgesetz einen Verlust von Verbindlichkeiten. Umweltverbände kritisieren die Pläne als Aufweichung. Ich warte erstmal ab, was Andreas dazu sagt. Also unser wissenschaftlicher Solarexperte Andreas wird sicherlich ein Video dazu machen. Dann werden wir das mal stabil durchreagieren. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall erstmal, dass das Klimaschutzgesetz eine Reform erfahren hat, die Volker Wissing sicherlich freuen wird. Denn der hat ja sich schon fast eingestuhlt. So, das war's mit den Nachrichten für heute.